Moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Es ist schon wieder Dienstag, Mann, die Zeit vergeht. Heute ist der 28. April 2020. Ich sitze hier in Hamburg, mein Name ist Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt mit dem Abstand, wie er sich gehört, in Lübeck der Simon Müller. Hallo Simon.
Hallo Frank, ganz genau.
Ja, wie viele Wochen haben wir uns schon nicht mehr gesehen?
5, 6?
Mindestens, ne? Ja.
Ja.
Ich freue mich drauf. Wir haben gestern diskutiert im Team, wie wir denn weitermachen. Ich habe eben die Nachricht bekommen, dass mein kleiner Viertklässler nächste Woche 2 Tage wahrscheinlich in die Grundschule wieder darf. Wir sind weiter vorsichtig und beobachten und werden situativ entscheiden. Wir haben nächste Woche schon wieder Schlusswoche. Die nächste Printausgabe geht schon wieder in Druck und da machen kurze Wege Sinn, aber wir wollen natürlich auch nichts riskieren und uns da ganz situationsgemäß verhalten.
Ja, ich bin erstmal so ein bisschen auf das Stadtbild gerade gespannt, wenn man dann einkaufen geht und jetzt wirklich dann pflichtgemäß überall die Leute mit Masken rumlaufen sieht. Das ist, glaube ich, sehr befremdlich. Also ja. Auch wenn der Mensch ein Gewohnheitstier ist und man wahrscheinlich wie bei so vielen Dingen irgendwie nach 2, 3 Wochen sagen würde, ah, okay, gehört jetzt irgendwie dazu, man hat sich dran gewöhnt, aber jetzt so fürs Erste ist halt so ein klassisches Beispiel für mich jedenfalls, wenn einem das sonst aus dem Kontext gerissen einer erzählt hätte, würde man das einfach nie für möglich halten. Dann würde man einfach nur mit dem Kopf schütteln und anfangen zu lachen irgendwie. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also das wird schon sich, glaube ich, fürs Erste sehr, sehr merkwürdig anfühlen.
Ja, wir hatten die Diskussion ja auch, also dass wir uns jetzt alle mit Masken im Büro begegnen, ist noch sehr befremdlich. Und ich habe eben ein 3- oder 4-seitiges Dokument gelesen, wie das dann da in der Grundschule ablaufen soll. Da habe ich auch gedacht, boah, das ist für die Kinder aber auch knallhart. Ne? Es ist notwendig, aber da muss man erstmal mit klarkommen.
Ja, gerade wenn du sagst Viertklässler, die muss man auch dann erstmal zur Einhaltung von solchen Regeln irgendwie bekommen und nicht mal, weil dann irgendwie böser Wille dahinter steckt, sondern weil die dann wahrscheinlich auch viel Energie haben, die sie loswerden wollen und wenn man die Freunde wieder sieht und mit denen dann irgendwie spielt und tobt oder so, das ist natürlich auch, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht im Sinne von denjenigen, die eigentlich gerade die Entscheidung treffen.
Nee, das ist ein großes Thema. Auch im Triathlon, ich meine, wir sehen es ja, Großveranstaltungen sind verboten. Den Status haben wir jetzt seit einiger Zeit und jetzt wird ausgehandelt im Sport, was ist eigentlich Großveranstaltung? Und da hat ja auch die DTU Stellung bezogen, auch im Interview mit uns letzte Woche. Jan-Philipp Kraftschick als der zuständige Vizepräsident fürs Veranstaltungswesen hat da eigentlich relativ viele Dinge offen gelassen. Ja, und es gibt Veranstalter, die sagen ganz klar, wir bürden uns das nicht auf, wir möchten das Risiko nicht eingehen, wir sagen jetzt ab, aber es gibt auch noch Veranstalter, die nach wie vor an Szenarien festhalten, die eine Veranstaltung durchführbar machen. Da muss man dazu sagen, die rechtliche Seite ist das eine, ja, was ist vielleicht durchführbar, aber man muss sich auch fragen und hinterfragen, ist alles, was erlaubt ist, auch vernünftig?
Ja, also ich habe jetzt häufiger mal gesehen, gerade bei Veranstaltungen, die so im Spätsommer stattfinden, dass da so ein Zwischenweg gefunden wurde, indem man einfach die Veranstaltung nicht frühzeitig jetzt absagt, aber einen Anmeldestopp verhängt. Mhm. Also dass die Leute, die jetzt gemeldet sind, quasi erstmal ihr Startrecht behalten würden. Im Falle des irgendwie grünen Lichts, wenn das irgendwann nochmal kommt für Veranstaltungen, die Ende Juli, Anfang August, Ende August stattfinden können dann tatsächlich auch, also relativ kleine Triathlon-Veranstaltungen dann, dass man die wirklich dann so wie geplant durchführt, beziehungsweise dann vielleicht kurzfristig auch noch, wenn das vorher noch nicht ausverkauft war, die Plätze auffüllen kann. Das ist natürlich, wie du gerade auch gesagt hast, so ein bisschen Risikomanagement. Und einige Veranstaltungen können das vielleicht auch bis zum Ende offen lassen mit der Planung und mit der Organisierung. Andere kriegen das vielleicht von der Orga gar nicht hin, da so lange im Ungewissen zu hängen und müssen das dann jetzt frühzeitig absagen. Ich glaube, da sind die Veranstalter untereinander vielleicht auch, ja, oder haben unterschiedliche Möglichkeiten letztendlich.
Ja, ganz bestimmt. Also wenn wir über Veranstaltungen reden, dann sind es eher kleinere. Ich habe ja auch noch so ein kleines Favoritenrennen, wo ein Einzelstart geplant war, was eine ganz Mini-Veranstaltung ist. Aber wie gesagt, man muss das im Gesamtkontext sehen. Dafür müsste man anreisen, dafür müsste man von irgendwem seine Startnummer überreicht bekommen und so weiter. Wir wissen alle nicht, wie es weitergeht. Niemand kann in die Zukunft schauen. Es gibt verschiedenste Szenarien. Was man, glaube ich, wissen muss, ist, das Thema ist nicht durch. Ja, wenn wir da mal ein bisschen auf die letzte Woche zurückblicken, wir haben viel ja über das Thema gesprochen. Wir haben auch über die Äußerung von Faris Al-Sultan gesprochen. Da kamen ganz unterschiedliche Resonanzen in alle Richtungen. Also wir haben viel Lob bekommen, wir haben aber auch Kritik bekommen. Wir haben aber auch pauschale Anschuldigungen bekommen, was ihr erzählt habt, ist eigentlich einfach falsch, ja. Und dann kamen wieder welche, die gesagt haben, die Corona-Epidemie ist doch überstanden. Ja, ganz schwierig, ganz viele verschiedene Interpretationen eines aktuellen Status sind da. Meine Einstellung ist, wir haben das Schlimmste in der ersten Welle abgewehrt und wir müssen jetzt einfach vernünftig bleiben, dass nicht eine zweite Welle kommt, die aufgrund einiger Modellierung umso härter uns treffen kann. Und vor dem Hintergrund müssen wir immer wieder den Sport hinterfragen, natürlich. So hart, wie es ist für uns natürlich auch. Ich meine, wir leben auch davon. Ja, niemand kann in die Zukunft schauen, ne?
Ja, klar, ist natürlich auch diese Abwägungssache. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Was sind die Risiken, die man eingeht und was ist das, was man vielleicht auch rausbekommen kann? Also genau dieses Ding als Sport und Wettkampf auch voneinander zu unterscheiden, indem man sagt, Sport tut gut, aber Wettkampf muss erst ab einem bestimmten Punkt wieder sein. Und klar, wenn man den Wettkampf auch im Sinne der Wirtschaft betrachtet von den größeren Veranstaltern und auch den Kleinen, die letztendlich davon leben, bekommt das Ganze natürlich nochmal eine andere Perspektive für die Athleten, die dann, sage ich jetzt mal vorsichtig, nur auf ihre Wettkämpfe verzichten müssen. Es sei denn jetzt bei den Profis, da ist es natürlich Beruf, aber ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Perspektive. Also da wird ja auch immer über irgendwie gesellschaftsrelevant gesprochen und ja, wir waren uns ja jetzt in den Vorwochen auch schon einig, dass der Triathlon erstmal hinten ansteht. Und ich glaube, da, also sieht man ja auch so ein bisschen daran, wie die DTU sich geäußert hat. Man weiß einfach, wie in der gesamten Lage und Entwicklung jetzt noch nicht, was die nächsten Schritte sind. Also einfach auch schon dieser Zyklus innerhalb von 2 Wochen wird sich wieder getroffen und wird was Neues entschieden. Man muss einfach immer wieder neu reagieren. Das gilt, glaube ich, für alle Branchen gleichermaßen.
Ja.
Und davon ist der Sport und eben dann auch der Triathlon und ganz viele andere Sportarten ja auch immer wieder dann neu betroffen. Also so, und man braucht halt eine gewisse Handlungsfähigkeit innerhalb von kürzesten Zeiträumen. Und klar, also wenn man das jetzt beispielsweise mit Fußball vergleicht, wo ja dann jetzt alles möglich gemacht wird, damit das in irgendeiner Form wieder stattfinden kann, dann hat das natürlich auch ganz andere Dimensionen. Also das wissen wir ja alle, dass man eigentlich fast oder wahrscheinlich keinen anderen Sport aus der Perspektive mit Fußball vergleichen kann.
Nee.
Aber klar, wenn man das auch sieht, dass dann für Fußballer alle möglichen Testverfahren ermöglicht werden, damit das stattfinden kann und man sonst dann irgendwie hört, dass da teilweise Pflegepersonal und Krankenhauspersonal nicht mal in der Lage sind, dass das umsetzbar gemacht wird, dann ist das natürlich auch eine Frage nach Prioritäten.
Ja, ist dann auch eine Frage, wie viel Sinn macht das, weil das Ganze muss ja auch irgendwie Spaß machen. Ja, Fußball ist natürlich ein knallhartes Geschäft und ein Milliardengeschäft, da unterscheidet sich der Sport von unserem Sport.
Ja.
Aber letztendlich muss es auch dem Zuschauer Spaß machen und das wird man dann sehen bei den ersten Geisterspielen, wenn sie denn kommen, macht das Ganze Spaß und dann müssen wir das Gleiche eben auch für unsere Sportart interpretieren. Macht es uns Spaß, wirklich zu einem Wettkampf zu fahren, wo es keinerlei Rahmenprogramm gibt, wo Zuschauer ausgeschlossen sind, wo wir alle mit Riesenabständen in irgendwelche Rennen gehen und die Verpflegungsstationen mit komplett in Schutzmantel, Schutzkleidung verkleidet da Dinge anreicht. Macht das wirklich noch Spaß oder sagen wir, okay, wir warten darauf, bis der Triathlon wieder so stattfinden kann, dass er uns Spaß macht. Und auch da wissen wir ja, das wird dann der Fall sein, wenn wir einen Impfstoff haben und wenn wir flächendeckend durchimpfen können und das Ganze mit der Hoffnung, dass es nicht zu schnell zu Mutationen des Virus kommt, die dann ganz neue Ausbrüche verursachen und wieder die gleiche Vorbereitung eines neuen Impfstoffes erfordern. Da können wir einfach nur positiv darauf hoffen, dass das Ganze im nächsten Jahr aus der Warte so weit überstanden ist, dass Dinge wieder möglich sind, weil einfach eine Immunität da ist oder für eine Immunität gesorgt werden kann, sodass wir diese ganzen Schutzmaßnahmen nicht mehr brauchen. Und dann macht es auch wieder erst richtig Spaß. Ja, alles andere bis dahin ist Überbrückung.
Ja, also ich finde das echt spannend, in welche Richtung das in ganz vielen Bereichen gehen wird, einfach weil diese Meinung und Einschätzung innerhalb der Experten jetzt, also wirklich auch dann gemessen an den Leuten, die wirklich was dazu sagen können, auch so weit auseinandergehen. Also wenn du dann jetzt schon aus Japan hörst, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass große Zweifel schon an den Olympischen Spielen 2021 aufkommen. Und ich glaube, gestern war es ja auch, dass gesagt wurde, wenn die Spiele 21 nicht umsetzbar sein sollten, dann fallen sie definitiv aus. Also es wird keine weitere Verschiebung geben, was ja auch eine krasse Ansage ist. Und es fällt einem natürlich sehr schwer, das irgendwie zu beurteilen, weil man das einfach fachlich nicht kann.
Ja.
Man muss sich vieles dann anhören und wie es letztendlich ausgeht, wissen wir alle nicht.
Nee.
Weiß weder die Politik noch die Wissenschaftler noch sonst irgendwer. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, so ein Sonderszenario, was immer wieder einen neuen aktuellen Stand erfordert und wo wir alle uns danach richten müssen, was quasi in ein, zwei Wochen schon wieder grundlegend alles ändern kann. Also das ist ja irgendwie so das Beängstigende auch an der ganzen Situation. Also wenn du halt siehst, wie sehr da Leute in der Luft hängen irgendwie, die sonst, also auf die wir einfach dann jetzt gerade vertrauen müssen.
Ja, ja, ja.
Weil die das auch natürlich alles nicht wissen und natürlich auch massiven Druck ausgesetzt sind in der Öffentlichkeit. Wenn du dann irgendwie siehst, dass da Leute, die wirklich ihr Bestes geben und auch wirklich für die Sache was gerade tun, nach bestem Wissen und Gewissen, dann irgendwie Morddrohungen bekommen, weil andere Leute, die sich eigentlich keinerlei Meinung erlauben können, denen einfach nur ihre derzeitige Lage nicht passt, meinen, das ist alles falsch, was gerade getan wird, dann ist das schon ganz schön heftig. Also dich davor ein ganzes Land zu stellen, beziehungsweise noch weiter darüber hinaus und Beschlüsse zu unterstützen, die vielleicht weltweite Auswirkungen haben können, das ist schon wirklich eine krasse Sache. Also in der Haut würde ich nicht gern stecken gerade.
Nee. Aber ich habe so die Beobachtung, dass die Expertenszene eigentlich nicht so gespalten ist, wie es die Bevölkerung inzwischen ist. Ja, also ich glaube schon, wenn man das beobachtet, dass es in vielen Bereichen einen großen Konsens gibt, dass in der Bevölkerung aber immer wieder Leute massiv die Positionen von in der Wissenschaft auch außenstehenden Leuten oder Außenseitern, wenn ich so an das Thema Wodak denke, über den eigentlich keiner mehr spricht heutzutage. Das ist, glaube ich, das Problem, dass wir gerade eine Spaltung der Öffentlichkeit und der Bevölkerung irgendwo beobachten, die natürlich auch irgendwo gefährlich ist. Ja, und da müssen wir jetzt doch nochmal wieder auf das Thema Fares zurückkommen. Also Fares darf natürlich seine Meinung haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, wie er sich geäußert hat, das war seiner Position unwürdig. Und ich war sehr erstaunt, auch nach dem Podcast, wie viele wie kontrovers das Ganze diskutiert wurde, teilweise fachlich, teilweise aber auch auf einem Niveau, wo man sich dann doch hinterfragen muss, ist das noch eine Diskussionskultur? Weil Diskussion ist immer Kultur. Es gab da sogar Stimmen, die gesagt haben, Fares hat recht und Fares darf seine eigene Meinung haben, aber uns das Ganze untersagen wollten. Ja, also wir dürfen auf einmal nicht mehr unsere eigene Meinung haben. Und da muss ich ganz klar sagen, zumal wenn dann diese Position irgendwie nur mit anonymen Namen oder Pseudonymen unterschrieben sind, dann haben sie für mich eigentlich keinen Wert, ja, weil das ist dann irgendwie so eine Pauschalbeschimpfung, wo jemand nicht mal Manns genug ist oder Frau genug ist, seinen Namen zu nennen. Da lasse ich mir dann eigentlich meine Meinung oder die Äußerung meiner Meinung nicht untersagen. Ja, also wir haben eine Meinungsfreiheit in diesem Lande. Auch Fares darf seine Meinung äußern. Ob das immer schlau und sinnvoll ist, ist was anderes. Das haben wir letzte Woche ausführlich diskutiert. Aber gerade dieser Podcast ist auch unser Meinungsformat und da stehen Simon Müller und Frank Wechsel hinter als Personen. Man kann uns im Bild sehen, man kann uns hören, wir haben volle Namen und da stehen wir dann auch dazu. Manchmal machen wir auch Mist. Ich habe auch letzte Woche irgendwo erwähnt, da ging es um ein anderes Thema, dass die Ukraine von Russland annektiert wurde, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja, die Ukraine ist nach wie vor die Ukraine. Die Krim-Halbinsel gehörte mal dazu. Russland beansprucht sie, auch um das nochmal richtig zu stellen. Das hat ein YouTube-Nutzer richtig erkannt, da habe ich irgendwie, glaube ich, zu schnell gesprochen, schneller gesprochen als gedacht. Das ist natürlich kompletter Bullshit, aber bei manchen anderen Dingen glaube ich schon, dass ich da in einer Position bin oder auch in einer, auch eine Ausbildungshistorie habe und mich auch mit Dingen beschäftige, dass ich dadurch irgendwo auch eine Meinung mir bilden konnte. Und wenn ich die vertrete, dann will ich mir sie auch nicht verbieten lassen.
Ja, das ist ja auch eher sogar so ein Grundsatzding. Also bei in so einer Situation zu sagen, andere dürfen dann ihre Meinung haben und wiederum andere nicht, das ist natürlich schon mal eine Aussage, die kannst du ja komplett knicken. Ja. Also es ging ja auch viel, viel weniger um das Thema Meinungsfreiheit an sich. Da waren wir uns ja komplett einig. Nur ja. Das ist eben dann das Schwierige. Also wir haben es ja auch diskutiert. Wenn gerade in der aktuellen Zeit, wenn man da jemanden hat, mit dem man übereinstimmt, dann spricht man dem gern zu und pflichtet dem bei. Und wenn andere sich dann dagegen aussprechen, je nachdem, was man dann für ein Typ ist, dann gibt's einfach gerade Leute, die sich so massiv dagegen stellen, die dann aber auch einfach offensichtlich nicht akzeptieren wollen, dass es nun mal diese anderen Meinungen auch gibt und dass die auch begründet sind. Und da fängt ja auch eigentlich erst eine Diskussion an. Aber wenn eine Diskussion schon so anfängt, dass man dann irgendwie gleich damit Beleidigungen und Vorwürfen um die Ecke kommt, anstatt dem anderen dann auch mal zuzuhören und vielleicht ja. dann den Austausch und das Gespräch zu suchen, ist ja schon mal eine völlig falsche Herangehensweise. Ja. Also, aber gut, das hat man ja überall und das ist sicherlich auch eine der großen Schwächen von dem Internet generell und von der Veränderung der allgemeinen Diskussionskultur durch Social Media und anonyme Kommentarformate. Aber klar, es ist so eine emotionale Ausnahmesituation. Das ist ja gerade noch viel mehr als sonst. Und das gilt ja sonst schon. Also das Schlimmste, was man ja irgendwie machen kann, oder wo man am ehesten ins Grübeln kommt und die Menschheit irgendwie hinterfragt, ist ja, wenn man YouTube-Kommentare und Facebook-Kommentare liest. Ja. Und das gilt ja in der aktuellen Zeit noch viel, viel mehr als sonst sowieso schon.
Ja, ja, wohl wahr. Ne? Mein Lieblingskommentar war letzte Woche auf YouTube, ich suche ihn gerade raus, den konnte ich mir gar nicht irgendwie zusammenreimen. Zum Rennbericht vom Ironman 73 Kraichgau 2018 war der Kommentar: Helme ab, ihr schwulen Säcke. Der Kommentator heißt Pornobrillen Ali. Ich frage mich immer, muss man sowas löschen? Soll man sowas löschen oder soll man es einfach als Dokument der Zeitgeschichte drin lassen?
Ja, voll, klar. Das hat doch, ist es doch Kulturgut.
Unbedingt, ne?
Ja. Wir haben jetzt gelacht, also von daher hat es auch was zur Erheiterung beigetragen. Nee, aber gut, das ist vielleicht auch ein runder Abschluss, um dahinter einen Punkt zu machen.
Absolut, absolut. Aber wo wir gerade bei YouTube sind, ein Phänomen, was wir uns nicht erklären können, ist ein Run auf unseren YouTube-Kanal, ohne dass wir irgendwas anders machen als in der Vergangenheit. Und zwar ein Run auf alte Schätzchen. Also wir haben ja nochmal neuere alte Schätzchen reingeworfen, das werden wir auch wieder tun, aber wir haben momentan weit über 10.000 Plays auf YouTube von Filmen aus der Vergangenheit, von der Challenge Rot, vom Ironman Frankfurt, vom Kraichgau und so. Warum auch immer das auf einmal so gefunden wird, vielleicht hat irgendwer da draußen eine Erklärung. Uns freut es uns natürlich irgendwie, also das ist seit 2 Wochen der Fall. Eigentlich irgendwie so, seitdem Jan Frodeno seinen Indoor-Ironman gemacht hat und der durch die Medien ging, vielleicht tauchen die Filme in dem Zusammenhang auf, aber ja, beobachten wir natürlich sehr gerne.
Ja, vielleicht auch, dass man eher nach großen Rennen der Triathlon-Geschichte sucht, weil einfach gerade keine aktuellen stattfinden.
Ja, und weil die Leute vielleicht Unterhaltung auf der Rolle brauchen.
Ja, das kann auch gut sein. Also du hast ja gerade schon gesagt, von den Sachen, die vor Jahren schon produziert wurden, ich glaube Triathlon TV gibt es, was meintest du mal, seit 2007?
Ja, 2007 haben wir die ersten Bewegtbilder ins Netz gestellt.
Ja, und jetzt hast du am vergangenen Wochenende oder davor, ich weiß gar nicht, welcher Tag das war, die Rennreportage von der Challenge Rot 2015 mit Nils Frommhold als Sieger hochgeladen.
Ja. Ja. Ja, und da haben wir noch einige, also die Älteren unter euch da draußen, vielleicht habt ihr irgendwo einen Wunsch, was möchtet ihr gerne nochmal sehen? Unser Archiv ist gigantisch groß. Wir können nicht alles gleichzeitig hochladen, aber wir werden immer mal wieder das ein oder andere Schätzchen da reinheben. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich auch in Sachen Moderation und so enorme Lernkurven gezeigt haben in der Vergangenheit. Also die ganz alten Dinge da, boah, schaltet den Ton aus, wenn ich sie moderiert habe. Ja, aber die Bilder sind trotzdem gut.
Ich habe mir mal mit Marvin, also unserem Kollegen Marvin, für irgendein Video, ich glaube, das war damals für das Interview mit Andreas Rehlert, haben wir, weil wir alte Filmsequenzen zusammengesucht haben, haben wir mal das Triathlon-TV-Archiv durchgeguckt. Und da waren Clips dabei, das war der Wahnsinn. Also teilweise Macca aus dem Jahr 2010 oder so, wie er versucht hat, auf Deutsch zu sagen, mein Name ist Chris McCormack und ihr schaut Triathlon-TV. Und von irgendwie 2007 oder 2008 das gleiche mit Jan Frodeno, der damals auch wirklich noch anders aussah und dem man dann seine, wie alt müsste er gewesen sein, wenn das vor 12 Jahren war? Dann war er wahrscheinlich
36.
26.
Ja, 26,
dann.
Ja.
Ja. Ja, also ein komplett anderer Jan Frodeno, der dann auch gesagt hat, mein Name ist Jan Frodeno und ihr schaut Triathlon TV. Und das kam so aus dem Nichts. Wir haben nur so irgendwelche Zahlen und Buchstaben als Videosequenznamen gesehen und haben das wahllos angeklickt. Und dann kamen solche Sachen und da, also das war echt, war schon großartig. Da liegt, glaube ich, noch einiges vergraben.
Ja, ich habe 2007 mein erstes TV-Interview mit Jan Frodeno gemacht. Boah, wir hatten einen großen Auftritt geplant. Das war in einem Hotel in Flughafennähe in Hamburg. Muss irgendwie im Zusammenhang mit irgendeiner Trainingsmaßnahme oder im ITU-Triathlon oder sonst was gewesen sein. Und wir haben dieses Interview nie gesendet, weil es komplett in die Hose gegangen ist. Ja, wir hatten eine schöne Stellwand mit Triathlon TV drauf und ich glaube, ich hatte mir angemaßt, ich könnte aus dem Stegreif ein Interview mit 3 Athleten gleichzeitig machen, 3 oder 4 alleine. Und es ging überhaupt nicht. Das war irgendwie, die Athleten waren völlig fertig nach irgendeinem Tag. Ich war irgendwie total unentspannt und wir haben es irgendwann abgebrochen und gesagt, ey komm, das können wir nicht senden. Also das ist, ich hoffe auch, dass da alle Dateien von gelöscht wurden. Also das war, ja, wir haben dazu gelernt.
Ich würde das gerne mir noch trotzdem mal angucken, aber die Geschichte kannte ich auch noch gar nicht.
Ja, ich gucke mal. Vielleicht machen wir mal intern, vielleicht, ja. Also es ist, glaube ich, lustig, die Athleten zu sehen. Ich glaube, es waren dabei noch Anja Dittmer, Mike Petzold und ich weiß nicht, ob Daniel Unger noch dabei war. Jan Frodeno war auf jeden Fall dabei. Ja, und es hat gar nicht funktioniert.
Das wäre mal vielleicht irgendwas für Weihnachten oder so. Mal so ein Best-of. Oder so ein Fail-Video aus 13 Jahren Triathlon TV zusammenzustellen. Ja, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, dass da genug zusammenkommt. Da hast du den besseren.
Oh ja.
Wenn ich das so höre, dann hat das vielleicht Potenzial.
Ach, es gibt noch einiges an ungesendetem Material, ja. Zum Beispiel, wie Nies Sienknecht und Frank Wechsel sich als Kaiserin und Kaiser von China verkleidet haben, als wir damals in Peking waren zur Berichterstattung von Olympischen Spielen. Da haben wir so eine kleine Videoserie gemacht und das war auch eine Folge, die wir nie gesendet haben. Und die war so lustig. Wir haben uns das Video irgendwann nochmal angeguckt, zu Nies Abschied damals. Es fing damit an, dass wir uns da wirklich in diese alten Kostüme reingezwängt haben und dann irgendwem die Kamera gegeben haben, der aber nicht wusste, wie man sie halten muss. Also die Bilder sind alle um 90 Grad gedreht. Ja, vielleicht finde ich das nochmal.
Auch das kenne ich nicht und würde es mir gerne angucken.
Okay. Ja, aber wir waren gerade dabei, die Leute brauchen Unterhaltung auf der Rolle. Wenn sie denn ihre Einheiten fahren, ihre langen, ausdauernden Einheiten. Es gibt aber auch eine andere Unterhaltung auf der Rolle und die heißt Rennen. Ich bin da so ein bisschen draußen. Ich habe noch nicht so viele Rennen gefahren im digitalen Modus. Hast du da mehr Erfahrung?
Ja, so ein bisschen. Also ich habe das hin und wieder schon vor, ja, mittlerweile irgendwie Jahren mal zwischendurch gemacht, einfach so als Abwechslung und auch irgendwann, als ich Swift benutzt habe, um es einfach mal auszuprobieren, weil ich irgendwie neugierig war, wie das Format funktioniert. Aber jetzt gerade bekommt es natürlich eine ganz andere Perspektive, ne? Und das, also gerade für Swift ist es ja auch jetzt eine Chance, da wirklich was draus zu machen, weil es eben einfach nicht viele Alternativen gibt, um so ein direktes Aufeinandertreffen von einer bestimmten Gruppe Athleten irgendwie zu kreieren. Also das haben wir ja auch schon gesagt, dieses Ironman-Format hat ja so ein bisschen den Charakter, jeder macht das für sich und am Ende sieht man eine Ergebnisliste, die eigentlich schon überflüssig ist, weil sie keinerlei Vergleichbarkeit hat. Und ja, auf Swift kannst du immerhin gerade da, auch wenn es dann in Anführungszeichen nur Radfahren ist, immerhin dich direkt quasi live mit anderen messen. Das ist natürlich ganz, ganz cool. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen auch häufiger mal gemacht und es macht schon Spaß. Also schon deutlich größerer Antrieb auch, als wenn du sonst meinetwegen Einheiten ganz normal für dich abspulen musst. Und ja, auch so kann man sich fit machen. Also das ist ja auch nochmal das Nächste.
Ja, absolut. Du hast auch einen Artikel darüber geschrieben, den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, darüber, wie man denn ein Swift-Rennen taktisch klug angeht. Also man muss es nicht nur in den Beinen haben, sondern auch in der Birne. Ist die kurze Zusammenfassung davon, oder?
Ja, also das sind so ein paar Grundsätze, sind, glaube ich, selbstverständlich, und generell ist es ja auch schon sehr angelehnt an ein normales Radrennen draußen. Mhm. Also das hat schon viele Vergleichbarkeiten, aber wenn du gerade so Faktoren mit reinnimmst wie Power-Ups oder sowas, das gibt's natürlich nicht, aber das macht natürlich auch irgendwie den Reiz da aus, um das Ganze digital zu betreiben, weil eigentlich ist das Format ja auch angedacht für eine Zeit, wo sonst draußen Rennen stattfinden, und wenn es da letztendlich gar keine Unterschiede mehr gibt, also so vom Fahrverhalten und auch wie die virtuellen Charaktere da reagieren, dann ist das natürlich auch keine, gibt es da irgendwie auch keine Differenzierung mehr. Aber ja, letztendlich bin ich mal gespannt, was da jetzt gerade bei den verschiedenen Formaten und Modi, die es gibt, daraus gemacht wird.
Ja, ich muss es irgendwann auch nochmal richtig ausprobieren. Ich bin ja nur dieses 180er-Rennen gefahren, wo ich dann relativ einsam war, bis ich überrundet wurde. Aber sicher ein spannendes Format. Wir telefonieren gleich mit jemandem, der da schon ein bisschen mehr Erfahrung hat im Profizirkus. Und vorher haben wir aber noch den Präsenter dieser Ausgabe. Und zwar wird euch diese Episode wieder präsentiert von Corex, der Hamburger Marke für dynamische Einlegesohlen. Die Corex Einlegesohlen machen euch durch eine bessere Kraftübertragung beim Radfahren und Laufen schneller und können euch vor allen Dingen auch vor Verletzungen schützen. Die dynamischen Insoles sind von Sportwissenschaftlern und Biomechanikern ganz speziell fürs Laufen und Radfahren entwickelt worden. Und es gibt für jeden Fußtyp, also egal ob es ein Spreizfuß, Hohlfuß oder Normalfuß, eine perfekt passende Insole. Und entwickelt hat das Ganze der Björn Gustafsson, der auch vor einigen Tagen hier im Podcast unser Gast war. Ja, wenn man denn seine Sohle gefunden hat und ihn in den Schuh packt, dann merkt man gleich, dass man eine komplett verbesserte Passform hat und der Kraftschluss wesentlich besser ist. Der Schuh saugt sich da also richtig an den Fuß an und ja, dann passt irgendwie jeder Schuh richtig gut, auch wenn er vorher irgendwo gar nicht so passend sich angefühlt hat. Das Ganze wirkt dynamisch und das soll heißen, dass die Sohle mit dem Fuß arbeitet und ihn aktiviert. Inzwischen hat Björn und sein Team mehr als 2 Millionen Läufer damit versorgt. In Deutschland sind sie damit Marktführer, also die Versorgung von 2 Millionen Läufern, das ist eine weltweite Zahl. Und viele Spitzenathleten tragen die Sohlen auch im Training und im Wettkampf und berichten einhellig darüber, dass sie weniger Regenerationszeit brauchen und leichtere Beine nach dem Training haben. Ich habe die also in meinen Laufschuhen auch drin und auch ganz gute Erfahrungen damit gemacht, mag sie eigentlich gar nicht mehr missen. Und die Sohlen wandern bei mir immer so von Schuh zu Schuh, weil meine Außensohlen immer schneller abgelaufen sind. Da sieht die Insole dann noch ganz neu aus. Ja, normalerweise kann man die Corex-Sohlen bei allen guten Lauf- und Triathlon-Läden kaufen. Von denen haben glücklicherweise auch immer mehr jetzt wieder geöffnet. Da kann man dann eine stationäre Vermessung vornehmen. Und wer jetzt keinen Laden in der Nähe hat oder wo Geschäfte vielleicht vereinzelt noch geschlossen sind oder ja im schlimmsten Fall demnächst wieder geschlossen werden, was wir nicht hoffen, da kann man dann auch online bestellen. Und zwar unter corex.com, Corex mit Doppel-R und X. .com und Trimac ohne Bindestrich, corex.com/Trimac, das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es einen Konfigurator, mit dem man dann eine 100% passende Sohle finden kann. Und wer die Sohle dort kauft, der hat 30 Tage Rückgaberecht, der kann also da ganz risikolos das Ganze mal ausprobieren. Und für jeden Kauf über diesen Link spendet Corex noch 5 Euro an die Aktion Paying It Forward von unserem Freund Franz Weber auf Hawaii. Da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Danke auch nochmal an alle, die noch ein Exemplar von dem Bildband von Michael Rauschendorfer ergattern konnten. 5 Euro gehen an Franz Weber und seine Aktion. Und damit unterstützt er auf Hawaii in Kailua Kona, wo es momentan auch alles nicht so rosig aussieht, wo die Arbeitslosigkeit innerhalb von wenigen Tagen von 3 auf fast 40% hochgeschnellt ist, weil der ganze Tourismus zum Erliegen gekommen ist. Dort spendet Franz eben an bedürftige Kinder Kinder nicht das Geld, sondern Dinge, die sie brauchen. Momentan sind das zum Beispiel viele Laptops, damit die Kinder sich auch in Zeiten, wo auch dort die Schulen nicht so zugänglich sind, fortbilden können. Und das unterstützen wir gerne und das unterstützt auch Björn Gustafsson mit seinem Team gerne. Also corex.com/Trimac, da könnt ihr die Sohlen bestellen und auch noch was Gutes für die Kinder von Hawaii tun.
Yep, ganz genau. Und um an das Thema, ja, kann man fast schon sagen, mittlerweile E-Sport im Triathlon anzuschließen. Du hast gerade gesagt, versuchen wir, Frederik anzufunken.
Das war eine Überleitung.
Ja, hallo.
Hallo Frederik, hier ist der Frank und der Simon ist am anderen Ende der Leitung.
Ja, yep, genau, hier bin ich.
Hi Frank.
Frederik, wie geht's dir gerade? Wer deine Blogs verfolgt hat, hat gesehen, du warst im Trainingslager, du warst zwischendurch auch ein bisschen verletzt und dein eigentliches Highlight ist bzw. wäre gewesen, je nachdem wie aus welcher Perspektive du das auch siehst, die Ironman 73 WM im November. Wie geht's dir jetzt gerade? Was macht die Verletzung und wie ist so deine Einstellung gegenüber der Triathlon-Saison 2020, die ja etwas anderes ist, als was man sonst noch erwartet hätte vor einigen Monaten?
Ja, genau. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte Ende Januar eine kleine Schienbeinverletzung, war nichts ganz Großes und dann Ende Februar eine Knieverletzung, die sich leider ein bisschen länger hingezogen hat. Aber jetzt seit ungefähr Anfang April ist alles wieder komplett einwandfrei und Training läuft sehr gut seitdem. Und die Triathlon-Saison steht jetzt ja so ein bisschen auf der Kippe. Zwar, als wir nach Girona geflogen sind, auf jeden Fall waren wir noch ganz optimistisch. Da ging das Ganze ja so ein bisschen los, auch mit den Wettkampfabsagen. Irgendwann kam dann auch die erste Wettkampfabsage hinzu, die dann auch uns betroffen hat. Das war dann Challenge Salou. Das war dann auch aber schon abzusehen. Und da hatte ich allerdings noch die Hoffnung, dass dann einen Monat später der Ironman 73 Marbella, dann, der wäre jetzt am Wochenende gewesen, dann stattfinden wird. Aber auch bereits eine Woche später hat man da auch schon gleich die Hoffnung verloren, weil ja dann auch schon Wettkämpfe, die erst im Juni oder sogar Juli stattfinden, dann auch schon abgesagt wurden. Und ja, jetzt im Moment ist die Frage, ob dieses Jahr überhaupt noch irgendein größeres Rennen stattfinden wird.
Du hast in deinem aktuellen Blog, der seit gestern noch online ist auf Trimac, geschrieben, jeder geht aus der Profi-Szene so ein bisschen anders damit um. Einige haben jetzt Off-Season gemacht, gefühlt und starten irgendwie neu. Andere fahren fast jede Woche irgendwie 300 Kilometer Fahrrad und andere arbeiten einfach ihren normalen Trainingsplan ab. Und du hast auch gesagt, du gehörst zu denen, die einfach das Training strukturiert durchziehen. Wie schwer fällt es dir gerade, dich ohne Wettkämpfe insgesamt zu motivieren?
Ich muss sagen, eigentlich fällt mir das sogar relativ leicht, eben wegen des strukturierten Trainingsplans. Ich habe halt irgendwie, jede Woche bekomme ich da meinen Trainingsplan und den versuche ich einfach wirklich zu 100% abzuarbeiten. Und das ist eben irgendwie so meine Motivation in der ganzen Sache, einfach, wenn das Ganze vorbei ist, dann einfach ein besserer Athlet zu sein als vorher. Und irgendwann werden auch schon wieder die Wettkämpfe kommen, wo man das dann eben zeigen kann.
Wann war für dich so der Zeitpunkt, dass du gemerkt hast, okay, das ist jetzt nicht nur so ein kurzfristiger Einschnitt in die Saison und das Jahr, sondern du brauchst gar keine Wettkämpfe, die irgendwie wahrscheinlich aussuchen, an denen du dich orientierst, sondern musst es eben so sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Du meintest ja eben gerade auch schon, du hast quasi immer wieder die Hoffnung gehabt, so der nächste Wettkampf findet statt. Okay, nee, aber vielleicht der nächste. Wann war so das erste Mal der Zeitpunkt, dass du gedacht hast, okay, eigentlich kannst du die komplette Saison knicken und wie stehst du jetzt gerade deinem Saisonhighlight gegenüber, was ja eigentlich erst Ende November wäre?
Ich denke so ein bis zwei Wochen nachdem ich aus dem Trainingslager in Girona zurückgekommen bin, das war so Ende März dann, da war es dann schon so, ja, dass die frühesten Wettkämpfe dann erst im August stattfinden, bis dahin war eigentlich schon alles komplett abgesagt. Das heißt, da hatte ich schon so, ja, okay, jetzt kann ich eigentlich erstmal wieder komplett anders trainieren, dass in den nächsten Monaten auf jeden Fall kein Wettkampf stattfinden wird. Mhm. Und jetzt in den letzten Wochen verliere ich auch eben so langsam die Hoffnung auf die, ähm, Ironman 73 WM. Also nicht an sich, an den Wettkampf in Taupo selber. Das kann, also ich denke, dass da wahrscheinlich dann so langsam wieder die Wettkämpfe stattfinden werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass da eine ganz normale WM ausgetragen werden kann, weil das Problem ist, dass jetzt eben die ganzen 73, ich meine, dasselbe gilt ja auch für Hawaii, die ganzen Qualifikationswettkämpfe jetzt eben ausfallen. Mhm. Und wenn dann eben irgendwie frühestens im August wieder die ganzen Wettkämpfe stattfinden, ich sage mal, für Ironman 73 könnte es noch funktionieren. Für Hawaii ist es wahrscheinlich eher ein bisschen schwieriger. Da müsste ja, müssen, glaube ich, 80-90% der Profis müssen ja noch irgendwie einen Ironman machen. Und die meisten müssen ja auch nicht nur finishen, sondern da auch noch eben eine gute Form zeigen, um sich zu qualifizieren. Und ja, klar, das ist halt eben das Problem mit den Qualifikationswettkämpfen jetzt. Qualifikationswettkämpfen.
Ja, jetzt mal abgesehen von dem Trainingsaspekt und von der sportlichen Seite, was würdest du sagen, wie sehr beeinträchtigt oder belastet dich vielleicht auch die Gesamtsituation so im Alltag, in der Trainingsstrukturierung? Schwimmen ist ja jetzt auch nochmal so ein Thema. Ich habe gesehen, du bist ja jetzt schon im Freiwasser unterwegs, hast ansonsten nur Zugseil trainiert. Vielleicht so von der mentalen Sicht, wie kommst du seitdem damit zurecht?
Ja, ich meine, der einzig große Unterschied ist, dass ich jetzt wirklich alles komplett alleine trainiere. Ich habe davor auf jeden Fall auch schon auf jeden Fall das meiste alleine trainiert und ab und zu ist es dann auf jeden Fall schon gut, dann vor allem für die lockeren Ausfahrten oder die längeren Ausfahrten eine kleine Gruppe zu haben oder zumindest einen weiteren, damit es nicht ganz so langweilig wird. Es ist dann so am Anfang so die langen Ausfahrten, so 4 Stunden waren dann schon zäh ganz alleine, aber irgendwie inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und teilweise genieße ich es auch irgendwie richtig.
In der Familie darf man ja noch, also dein Vater, kann er noch mit dir mithalten bei langen Einheiten?
Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt halt jetzt erst seit ein paar Tagen zu Hause. Davor habe ich jetzt die ganze Zeit in Nürnberg trainiert. Das heißt, hatte ich dann nur Kontakt quasi zu meiner Freundin. Mal schauen, ob mein Vater dann am Wochenende für lange Radausfahrt mitkommt.
Rad ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das ist ja so deine stärkste Disziplin. Und du bist ja auch sehr transparent mit Trainingsdaten. Wenn man da sich so anguckt, was du abreißt, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Jetzt hast du letzte Woche eine, für dich, ich glaube, soweit neue Erfahrungen gemacht. Ich glaube, insgesamt war es auch dein erstes Swift-Rennen, was du jemals gemacht hast. Stimmt das?
Ich war mein drittes Swift-Rennen. Also ich hatte davor schon mal zwei so zum Spaß mal so ein Training gemacht, zwei kürzere.
Aber das waren dann offene Rennen.
Genau, das waren die offene Rennen, ja.
Jetzt bist du ja bei den Profis gestartet, also bei der neuen Profiserie, die jeden Mittwoch stattfindet. Und bist am Ende, wenn ich mich nicht täusche, 19. geworden mit einer durchschnittlichen Wattzahl von 378 Watt über knapp 35 Minuten. Das klingt schmerzhaft.
Das war jedenfalls sehr, sehr schmerzhaft. Ja, ich kann mal kurz ein bisschen erzählen über das Rennen. Also das war so London Loop. Das heißt, es ging Boxhill hoch und man musste die Runde 1,5 Mal fahren. Das heißt, oben am Boxhill war dann auch die Ankunft. Also zweimal musste man den Berg dann hoch. Und ja, es ging erst mal los, dass ich irgendwie wahrscheinlich nicht gut genug aufgewärmt war und wer schon mal ein Swift-Rennen gefahren ist, der weiß, dass man am Anfang schon ziemlich reindrücken muss, um dann erstmal in der Gruppe zu bleiben, beziehungsweise ja, in die Gruppe zu kommen. Und das hat mich dann irgendwie erstmal so richtig außer Gefecht gesetzt. Ich hab dann erstmal richtig hohes Laktat in den Beinen und war so, oh Gott, jetzt muss ich hier noch über eine halbe Stunde irgendwie in der Gruppe bleiben. Und aber irgendwann konnte ich mich dann auch wieder ein bisschen erholen und dann das erste Mal Boxel hoch, sind erstmal alle mit, glaube ich, locker 10 Watt pro Kilogramm in den Berg reingefahren und der dauert schon so 5 bis 6 Minuten. Und ich war auch irgendwie noch nicht ganz so frisch. Das heißt, ich konnte dann erstmal nur mit, also nur in Anführungsstrichen mit 400 oder 420 Watt da reinfahren. Und war dann aber erstmal relativ weit hinten im Feld und habe dann halt während des Bergs dann nach und nach wieder Leute eingesammelt und war da oben in der Verfolgergruppe drin. Vorne waren halt dann eben waren dann so acht Leute weg und bergab konnte man sich dann ein bisschen erholen, sage ich mal. Und Ja, und dann beim zweiten Mal war es dann einfach nochmal all out hoch, alles was geht und am Ende dann genau 19. Platz.
Du bist ja unter anderem gegen die Brownies gefahren, gegen Lionel Sanders. Ist das vielleicht neben den ganzen Rennabsagen noch so ein besonderer Faktor, der wahrscheinlich sonst nicht zustande gekommen wäre, dass man mal gegen Leute antreten kann, die man sonst wahrscheinlich im Rennkalender bei den eigenen Wettkämpfen sonst nicht vor der...
Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also ich meine, gut, die waren halt vorne weg. Das heißt, viel habe ich von denen dann auch nicht gesehen. Außer von Alistair Brownie, da hatte dann, glaube ich, irgendwie technische Probleme und war dann auf einmal bei uns in der Gruppe in der zweiten Runde. Aber sonst ist es auf jeden Fall, ich meine, allein das, ich kenne ja eigentlich, sage ich mal, 90% von den 130 Profis, die da gestartet sind. Und ich muss sagen, wenn das eine Triathlon-Startliste wäre, das wäre schon ein sehr hochkarätiges Starterfeld.
Nun ist es natürlich so, dass es natürlich absoluten Radrenncharakter hat. Wie siehst du das Ganze so? Also natürlich ist es jetzt, es gibt nichts zu gewinnen. Es ist keine Serie, wo es am Ende irgendwie einen Gesamtsieger gibt, der irgendwas bekommt. Ist es für dich einfach ein netter Zeitvertreib, eine schöne Motivation, um eine hochwertige Einheit einzusacken? Ist es für dich auch irgendwie eine Chance, beispielsweise Sponsoren zu repräsentieren? Wie fässt du das jetzt auf, dass man ja diesen Tapetenwechsel letztendlich jetzt hat, den man in der Zeit jetzt gerade auch irgendwie haben muss?
Ja, also in erster Linie geht es auf jeden Fall erstmal nur um den Spaß und eine gute Abwechslung einfach im Training zu haben. Und es ist auf der anderen Seite eine sehr, sehr gute Trainingseinheit. Man hat schon dieses Renngefühl und es hat insgesamt diesen Renncharakter, dass man einfach nochmal so 2% mehr aus sich rausholen kann, was man im Training eben nicht schafft. Und ja, am Ende geht's natürlich um nichts. Und wie ich ja auch schon in meinem Blog geschrieben habe, ist es leider halt auch dann immer noch so ein großer Unterschied, was das Setup betrifft, beziehungsweise die Regeln sind auch noch nicht ganz so streng, dass man das auch jetzt hier komplett ernst nehmen kann und sich wirklich 100% mit allen vergleichen kann. Das ist natürlich quasi genau noch eine Frage des Regelwerks im Moment, wobei jetzt diese Woche die Regeln ja noch mal ein bisschen strenger sind. Mhm. Und ja, genau, ist natürlich dann schwierig, da dann irgendwie irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, dass man ja jetzt hier vor dem und dem war. Und ja, in erster Linie geht es auf jeden Fall nur um Spaß und um die Abwechslung.
Ja, um das vielleicht noch einmal aufzuklären für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Also jetzt als Beispiel, um das zu nennen, ohne einen Vorwurf zu machen. Der Sieger unter anderem, Sam Laidlow, der hatte am Ende eine durchschnittliche Kraft-Last oder ein durchschnittliches Kraft-Last-Verhältnis von 6,6 Watt pro Kilogramm stehen, was sonst in der Form nur für Spitzenradrennfahrer möglich wäre, wenn überhaupt. Also das ist ja schon wirklich absolutes Weltklasse-Niveau, was aber letztendlich daran lag, dass er nicht, wenn man ihm denn glauben kann, aber das klingt schon sehr, sehr schlüssig, nicht, dass er bewusst irgendwie, ich sag mal, bescheißen wollte, sondern weil er zum Beispiel keinen hochwertigen Rollentrainer hatte wie viele andere. Er hat sein Gerät, was er hat, kalibriert, während andere zum Beispiel auch mit Swift Power oder Z Power fahren mussten. Das heißt, die haben dann gar keinen direkten Wattmesser an oder gekoppelt, sondern nur ein Geschwindigkeitssensor, beziehungsweise Swift muss dann Wattwerte schätzen und dann kommt eben wie sowas dabei raus, dass andere Athleten, die sonst deutlich, ich sag mal, schlechtere Radleistung zeigen bei den normalen Triathlon-Rennen, eben da jetzt sehr weit vorne sind und da fehlt dann eben auch die Chancengleichheit und die Vergleichbarkeit, nur um das einfach so mal einzuordnen. Aber für dich jetzt persönlich, du gehörst ja eigentlich so zu den wirklich sehr guten Radfahrern. Ist das, kratzt dich das dann? Also ist es dann echt so, dass du am Ende des Rennens sagst irgendwie, ja, die haben doch irgendwie da betrogen oder so? Oder nimmst du das dann schon auf die leichte Schulter und sagst irgendwie, hey, jeder muss jetzt das rausmachen, was er irgendwie kann. Und auch diesen Leuten, die beispielsweise nicht das hochwertigste Equipment haben, muss man die Chance geben, daran teilzunehmen.
Ja, also auf der einen Seite natürlich schon irgendwie ein bisschen nervig, aber ich meine, gut, was hätte es mir jetzt am Ende gebracht? Ich wäre jetzt vielleicht, wenn jetzt, sagen wir mal, die ersten vier, die halt nicht ganz so realistische Watt pro Kilogramm Werte hatten, da rausnimmt, dann wäre ich jetzt 15. Aber am Ende habe ich jetzt von 15 Platz genauso wenig wie von 19 Platz. Deswegen schaue ich da in erster Linie einfach auf mich selber, auf meine Leistung und und vergleiche das einfach mit mir selber und jetzt nicht unbedingt mit den anderen. Mit den anderen kann ich dann irgendwann bei den richtigen Triathlons dann auch mal abrechnen.
Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Würdest du dir denn fürs Potenzial wünschen, dass man da noch ein bisschen was Ernsthafteres draus machen würde?
Also für morgen ist es ja jetzt schon mal so, es wurde jetzt in A-Rennen und B-Rennen unterteilt. In den A-Rennen dürfen jetzt nur die Profis teilnehmen mit einem grünen Swift Pro Badge. Und dass man das bekommen, muss man, glaube ich, in der Top 50 beim WTS oder beim PTO Ranking sein. Mhm. Und außerdem, wenn man im A-Rennen teilnehmen will, braucht man einen Direct Drive Trainer und muss auch die Power auch über den Trainer dann lesen lassen. Also man braucht quasi so einen, wo man das Hinterrad eben ausbaut und dann das Fahrrad direkt rein. Mhm. Und wenn man sowas nicht hat, kann man nicht bei den A-Rennen teilnehmen. Außerdem muss man sein Gewicht dann in so eine Excel-Tabelle eintragen und die Top 5 muss danach einen Videobeweis vorlegen. Das sind jetzt die Regeln die ab morgen dann gelten. Also ab morgen bin ich allerdings nicht am Start.
Ja, genau. Also da wird das auf der Ebene, wird jetzt quasi schnell gehandelt, um da irgendwie auch die Athleten natürlich dann bei Stange zu halten, weil das natürlich für viele wahrscheinlich schon irgendwie demotivierend ist, die ähnlich wie du starke Radfahrer sind und dann am Ende da vielleicht sogar 30. oder 40. werden. Vielleicht überlegen die sich dann auch, ob sie unter den Bedingungen nochmal wiederkommen. Glaubst du denn, das Ganze hätte irgendwie Potenzial, wenn man das nochmal mit Preisgeld ausstatten würde? Würdest du dir das wünschen oder denkst du dann, okay, dann trainieren jetzt quasi alle Triathleten die nächsten Monate nur noch für Radrennen, weil es die einzige Möglichkeit ist, da irgendwie gerade was rauszuholen und das ist eigentlich gar nicht so sinnstiftend im großen und ganzen Bild?
Ja, also ich persönlich würde es mir jetzt ehrlich gesagt nicht wünschen, weil ich habe jetzt einmal mitgemacht von 3, weil es halt auch nicht immer in meinen Trainingsplan passt. Mhm. Und ja, ich meine, man kann mal schon machen. Ich persönlich, mir wäre es relativ egal. Ich mache da halt mit, wenn es reinpasst und eben, wie gesagt, schon für die Abwechslung. Ich meine, es würde funktionieren auf jeden Fall. Es funktioniert auch bei diesen Zwift Classic Races. Da gibt es ja auch Preisgelder für die einzelnen Teams.
Ja.
Und ich glaube, wenn irgendwelche Triathleten, wenn vor allem von den guten Radfahrern, das Leute, wie jetzt zum Beispiel Sanders, der ich schon macht, das richtig ernst nehmen würden, die würden ja auch sicher in irgendeinem Team da Platz finden. Und da können die da irgendwie Geld verdienen. Also ich glaube, für diese Tree-Series wäre es besser, wenn es dann einfach erst nur so just for fun bleibt.
Ja. Hättest du jemals gedacht früher, als du angefangen hast mit Triathlon, dass du das mal als E-Sport betreiben würdest?
Auf keinen Fall. Also ich meine, bis letztes Jahr habe ich eigentlich Fahren noch gehasst und bin auch bei nicht ganz so gutem Wetter noch nach draußen gegangen. Aber jetzt inzwischen, seitdem ich Zwift habe und jetzt halt auch mit beim neuen Coach dann, wo es dann auch von den Einheiten einfach besser ist, manchmal auf der Rolle zu fahren, hat halt einfach irgendwie so ein bisschen Spaßfaktor auch gewonnen. Und es ist schon auf jeden Fall ganz witzig, was da angeboten wird. Hätte ich früher auf keinen Fall gedacht.
Das ist ein Standortvorteil für uns Norddeutsche. Wir mussten uns schon länger mit ungünstigem Wetter auseinandersetzen.
Ist dein Notfallplan dann jetzt, wenn alle Stricke reißen und es gar keine Veranstaltung mehr gibt, Zwift Level 50?
Es ist, glaube ich, noch ein so langer Weg. Ich glaube, ich bin jetzt 21 und das heißt, ab jetzt geht es schon richtig langsam gehen die Level schon richtig langsam hoch. Aber ich glaube nicht, dass ich das dieses Jahr noch schaffen würde.
Wo stehst du eigentlich, Simon? Welches Level hast du da?
Boah, ich glaube 27 oder so. Okay. Aber das ist auch eigentlich ein bisschen unfair. Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, ich war auch Beta-Tester. Wann war das? 2015 oder so? Also ich bin auch schon relativ lang dabei. Also
okay. Ja, ich habe 26, glaube ich. Ne? Also
ja, du hast auch viel gemacht zwischendurch.
Ja, momentan steigt das Level aber auch nicht so dolle.
vielleicht um für den eher passenden Ausstieg nochmal sich mit richtigen Triathlon und richtigen Triathlon-Training zu beschäftigen. Was ist so jetzt gerade dein Schwerpunkt im Training? Du hast ja gerade gesagt, irgendwann war dir auch klar und beziehungsweise deinem Coach natürlich dann auch, jetzt kann man und sollte man vielleicht auch anders trainieren. Wie setzt du jetzt die Schwerpunkte und worauf bereitest du dich vor?
Also jetzt in den letzten Wochen haben wir quasi so trainiert, wie wir jetzt im November, Dezember, Januar auch schon trainiert haben. Also es war hauptsächlich so V2 Max Training mit langen Einheiten im Wechsel. Und genau das Ganze, also jetzt sind wir gerade schon wieder langsam im nächsten Block. Das heißt, das Training verändert sich gerade wieder so ein bisschen, aber im Endeffekt genau trainieren wir jetzt auch nicht anders wie eben in den Wintermonaten, wo eben die Wettkämpfe halt auch noch einfach ein Stück entfernt sind.
Ja. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall weiterhin eine passende Motivation, um dein Training weiter so abzuarbeiten. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze denn aussieht, wenn du beim nächsten Swift-Rennen irgendwann mal wieder dabei bist. Und für alle Leute, die noch mehr von dir hören wollen, die können dir entweder auf Social Media folgen, können deine Blogs auf Trimarkt lesen. Und ja, wer das weiterverfolgt, der kriegt ja auch dann regelmäßige Updates von dir, wie es so insgesamt weitergeht und auf Strava auch immer, was du trainierst.
Genau, vielen Dank und danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Danke dir. Henrik. Bis dann.
Alles Gute.
Ciao.
Ciao. Ciao. Jo. Da sind wir wieder.
Ja. Ja, ist nochmal ganz, ganz spannend. Also, ich hatte das jetzt auch mitbekommen, dass nach dem Rennen letzte Woche bei Swift, wo einfach extrem viele Gemüter übergekocht sind, weil sie gesagt haben, das kann ja alles gar nicht sein. In den Top 5 sind quasi Namen, die einige Leute noch nie gehört haben. Das geht einfach gar nicht. Mhm. Wo sich die einzelnen Athleten dann rechtfertigen mussten, dass sie eben nicht absichtlich da aus irgendwelchen Gründen versuchen, falsche Werte herbeizuführen oder sich dann 20 Kilo leichter machen oder da mit der Bohrmaschine oder Motorrad auf der freien Rolle arbeiten, sondern dass es einfach am Setup liegt. Und ja, da schließt sich auch wieder ein Kreis zu dem Thema, was wir vor einigen Wochen auch mal hatten, so das Geld verdienen im Triathlon. Ja, es kann sich nicht mal jeder Profi da den besten Rollentrainer leisten oder einen von denen aus der gehobenen Preisklasse und den Direct Smart Trainern. Also, tja.
Ja, es ist ja auch ein kostbares Gut, ja. Wenn Dinge ausverkauft sind, dann sind sie heiß begehrt.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann morgen läuft mit den unterteilten Rennen, mit neuen Regeln, was sich da verändert im Rennen selbst und bei den Ergebnissen. War auf jeden Fall mal spannend, so eine Perspektive zu hören und ja, mal gucken, wie lange das Ganze auch noch aufrecht erhalten wird oder erhalten werden muss und was sich da vielleicht Swift auch noch zur Abwechslung einfallen lässt, um die Athleten weiter zu unterhalten, weil letztendlich ist es ja so, jetzt gerade wäre eigentlich die Zeit, wo Swift wahrscheinlich am meisten Abos wahrscheinlich, also am ehesten verlieren würde, oder? Würde ich mal so denken. Jetzt so Ende April, die Leute gehen nach draußen, fahren eigentlich kaum noch Rolle und jetzt ist sogar die Situation, dass alle irgendwie Wettkämpfe da machen.
Ja.
Das ist schon irgendwie so ein Sonderfall.
Ja, Swift kostet 15 Euro im Monat und lässt sich jederzeit pausieren, immer in vollen abgeschlossenen Monaten oder Bezahlmonaten wahrscheinlich. Von daher, ja, ist auch meine Beobachtung, dass viele dann einfach über den Sommer aussteigen. Das ist so wie Cabrio fahren, das meldet man auch über den Winter ab. Ja, von daher, also ich glaube schon, dass das ein gutes Jahr für Swift ist. Ne? Wir haben ja letzte Woche auch über das Ironman Virtual Race gesprochen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Auch da sind die Zahlen jetzt etwas gesunken. Im zweiten Rennen waren noch 16.000 Finisher im Ziel. Ich glaube beim ersten, als es über die Mitteldistanz ging, waren es knapp 10.000 oder 12.000. Beim zweiten war es dann die Kurzdistanz, da waren es 16.000. Beim dritten waren es auf der Sprintdistanz über 20.000 und ich glaube, jetzt am Wochenende stand wieder die Kurzdistanz, die olympische oder bei Ironman die 5150, wie es dort heißt, Distanz auf dem Programm. und da sind die Zahlen wieder gesunken, ja, und zwar unter das Niveau des zweiten Rennens. Das war auch so mein Eindruck, das haben alle mal ausprobiert und auch da gab es viel Diskussion um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse, weil eben gerade im Bereich Rad da absolute Fabelleistungen eingebracht wurden und da haben sicher die einen oder anderen die Lust dran verloren und man hat das alles mal gemacht auf allen Distanzen. Ja, ist immer die Frage, wie lange lässt sich so ein Hype aufrechterhalten, wenn dann auch nichts Neues passiert. Ja, jetzt ist das fünfte Ironman-Rennen angekündigt, das virtuelle, das ist dann wieder eine Mitteldistanz. Also es dreht sich auch alles im Kreis irgendwie. Es hat ja alles mal stattgefunden und von daher ist so die Spannung da auch so ein bisschen raus. Da muss man sich jetzt irgendwas Neues überlegen oder eben darauf hoffen, dass die Rennsaison bald wieder losgeht, aber ja, das Thema hatten wir ja schon, dass da erstmal nicht dran zu denken ist an Massenveranstaltungen. Ich glaube, in keinem Land der Welt, was den Status hat, auch ein Ironman-Rennen auszurichten, weil dann ist es immer an Städte angebunden und an Reisen. Ja, also was bringt es ein Rennen jetzt durchzuführen, wenn niemand anreisen kann? Das lohnt sich dann ja auch nicht für die Veranstalter, die natürlich irgendwo mit einem vollen Starterfeld rechnen. Ne?
Ja, also mal gucken, wer es da irgendwie nochmal schafft, neue Impulse zu setzen. Aber ich meine, wenn Swift es hinbekommt, dass die Leute mit den Monaten, wenn sie denn dürfen und das auch so umsetzen, draußen trainieren, aber immer mal wieder zu Swift kommen, um Rennen zu machen, dann haben die ja auch viele, viele Abos über Monate weiter am Laufen gehalten, ohne dass die Leute auch die Chance wahrnehmen, draußen zu trainieren. Also ja. Das spielt denen natürlich gerade in die Karten und wenn die das schaffen, nochmal auszubauen, dann könnte das ja vielleicht auch einen nachhaltigen Effekt haben.
Ja, ja. Ich meine, für die allermeisten gilt das Gleiche wie für mich. Simon sieht das ein bisschen anders. So 4 Stunden Grundlageneinheiten, die kann man auch gut draußen fahren. Tust du inzwischen auch, habe ich gesehen.
Aber die kann man auch gut drinnen fahren.
Theoretisch. Aber ich finde einfach, Indoor-Training ist überragend und überlegen bei allen intensiven, bei Intervallgeschichten und so weiter. Natürlich muss man auch mal vorm Rennen gucken, wie fährt sich denn der Zeitfahrbock draußen auf der Straße in Aero-Position. Aber so übers Jahr gesehen, und zwar ganzjährig, macht das durchaus Sinn, da auch viele Dinge dann Indoor zu machen und perfekt auszusteuern und das Ganze im sicheren Gefilde. Von daher war das ja auch immer so der Ansatz von Swift. Triathleten sind ein gutes Klientel, weil die eben mehr als die Radfahrer nach einem ganzjährig strukturierten Trainingsplan trainieren und da sind die eben auch Intervalle im Sommer drin und von daher sind die Triathleten da, glaube ich, auch schon traditionell eher treu geblieben, als die Radfahrer es waren.
Ja, das stimmt. Was aber auch noch damit reinspielt, und da haben wir jetzt noch einen zweiten Gesprächspartner, wenn denn alles klappt.
Ich versuche mein Glück.
Ja, nee, es geht um Liga-Wettkämpfe. Nicht nur die großen Ironman-Veranstaltungen sind ja abgesagt und Einzelrennen, sondern auch Rennen der ersten Bundesliga, zweiten Bundesliga, Regionalliga. Und da gibt es jetzt seit letzten Sonntag eine Swift-Serie für Liga-Teams. Mit insgesamt über 30 Teams, die beim ersten Rennen teilgenommen haben. Und wir sprechen mit David Jakubowski vom Tri-Team Hamburg, der das Ganze ins Leben gerufen hat, die Idee hatte und wo nur knapp 2 Wochen vergangen sind zwischen Idee und Umsetzung und was quasi deutschlandweit ein extrem gutes Feedback erzeugt hat und wie gesagt, wo jetzt extrem viele Liga-Teams auch teilnehmen und ja, wir hören uns mal an, wie das Ganze so lief und wie das zustande gekommen ist.
Auf geht's!
Ja, David, wir haben gerade eben schon, oder ich habe einmal kurz eingeleitet und gesagt, was ihr gerade macht, was du geplant hast, wie das Ganze quasi angelaufen ist. Vielleicht mal mit deinen eigenen Worten. Wie kam es dazu, dass du oder ihr letztendlich die Idee hattet, okay, wenn jetzt keine Rennen stattfinden, wenn es keine Bundesliga-Saison gibt, keine Regionalliga-Saison, gar kein Ligabetrieb, dann wollen wir nicht einfach da sitzen und für uns trainieren, sondern wollen auch so ein bisschen Wettkampfcharakter für die Liga-Teams beibehalten. Und dabei ist eine Idee rausgekommen, die jetzt seit letztem Sonntag umgesetzt wird. Wie kam es dazu?
Ja, also grundsätzlich erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Wie kam es zu dieser Idee? Ich bin ja auch aktiver Swifter seit letztem Jahr und bin eigentlich begeistert davon. Und ich bin auch schon einige Rennen gefahren und weiß, dass es Fluch und Segen zugleich ist. Also auf der einen Seite ist es großartig, dass man eigentlich aus seinem Wohnzimmer mit der Welt ein Rennen bestreiten kann. Und auf der anderen Seite ist es halt Fluch zugleich, dass es einfach immer nur wehtut, ganz gleich, wie lang die Strecke ist. Und ja, mit unserer jetzigen Situation mit Corona und dass wir im Grunde unseren Sport in der Art und Weise, wie wir es eigentlich kennen, mit Wettkämpfen nicht ausüben können, lag es eigentlich auf der Hand, dass man sowas machen muss. Und ich habe mich tatsächlich selbst gewundert, dass es sowas noch nicht gibt, also nicht in der Form. Und die Idee kam tatsächlich bei einem Rennen. Also ich bin ein Rennen gefahren auf den Sonntag und habe mir dann gedacht, ich fahre hier gegen irgendwelche Leute, gegen No-Names und die Namen sagen mir alle nichts. Es ist doch eigentlich viel cooler und auch für meine eigene persönliche Motivation, wenn ich da Namen sehe, die ich kenne und dann sage, nee, der ist jetzt dann nicht vor mir. Und so reifte im Grunde während eines Rennens und während einigen Laktatduschen diese Idee in meinem Kopf. Und am Abend war aus diesem kleinen Samen dann doch ein kleines Bäumchen geworden. Und dann habe ich halt Hauke einfach angerufen. Das ist unser erster Vorstand vom Tri-Team Hamburg. Und habe ihm von dieser Idee erzählt. Und er war auch direkt Feuer und Flamme davon. Er meinte, ja, klar machen wir sowas. Und am selben Abend, also wie du schon sagtest, jetzt haben wir Dienstag vor 1,5 Wochen jetzt, habe ich dann im Grunde etwas niedergeschrieben mit Regeln, hab's Hause geschickt, mit einem gewissen E-Mail-Hin- und Herverkehr, hat er das dann an alle Team-Captains der zweiten Bundesliga und Regionalliga rausgeschickt, die er hatte. Und dann hat das tatsächlich 1-2 Tage gedauert und dann trudelten auch die ersten Anmeldungen an und plötzlich nahm diese ganze Idee eine so enorme Fahrt auf, wo ich dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Also ich habe persönlich tatsächlich im Höchstfall mit 8 Männerteams gerechnet und vielleicht, weiß nicht, 4-5 Frauenteams. Also dass wir jetzt über 25 Männerteams sind, ist tatsächlich gestern noch ein Team nachgemeldet. Also hätte ich in meinem Leben nicht gedacht und über knapp 300 Athleten. Also es ist der Wahnsinn, was da jetzt in kürzester Zeit passiert ist.
Ja, so viel Sauerstoff will ich bei einem Rennen auch nochmal übrig haben, dass ich über sowas nachdenken kann. Aber das kannst du mir vielleicht nochmal zeigen. Es wäre sehr nützlich, wenn am Ende solche Ideen dabei rauskommen.
Ich sag mal so, wenn du mir zeigst, wie man entspannt bei 3 Minuten 30 läuft, dann zeige ich dir auch das.
Vielleicht können wir uns da einigen, wenn wir wieder zusammentreffen können irgendwann.
Ich bin raus.
Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Deal.
Sehr gerne, klar.
Ich habe gesehen, in der Ergebnisliste vom ersten Rennen am Sonntag, also jetzt vergangenen Sonntag, waren 25 Männerteams, 8 Frauenteams, wenn ich mich nicht täusche.
7.
7, okay. Und ihr habt das Ganze auch nicht nur so aufgezogen, dass alles festgelegt wurde mit Regeln, mit welches Rennen gefahren wird, sondern das ging noch mal eine Stufe weiter. Das konnte auch quasi jeder frei zugänglich sich anschauen. Ihr habt sogar nämlich einen Livestream ins Leben gerufen.
Genau, das ist ja auch diese Sache. Du hast eine kleine gewisse Idee im Kopf und fängst an, daran so rumzubasteln. Und dann kommen halt andere Individuen und sagen, ey, das ist eine geile Idee, ich habe auch noch eine Idee. Und so kam unter anderem das Team aus Rostock, die Trizaks, auf uns zu und meinten, ey, wir sind auf jeden Fall dabei. Also das ist erstmal Grundvoraussetzung. Und wir haben gesagt, wir würden das auch bei uns auf der Homepage mit einem Livestream versorgen, was natürlich total geil ist. Also, dass das eben nicht nur diejenigen, die fahren, da was von haben, sondern vielleicht auch Familienmitglieder. Meine Eltern haben unter anderem auch zugeguckt. und die haben dann gesagt, ja, wir machen den Livestream. Aus dieser Idee kam dann Hauke und meinte, ja, wir haben doch einen Moderator, Alexander Siegmund. Und dann haben wir den angehauen und meinte, ja, ich bin auch dabei. Und so ist tatsächlich in kürzester Zeit, also ich habe den Livestream ja auch nebenbei laufen lassen und meine Frau gefahren bin und neben mir saß. Der war ja sehr, sehr professionell aufgezogen für die Zeit, die wir hatten. Und ich muss sagen, dass der Siegmund da einen hervorragenden Job geleistet hat, was das Kommentieren angeht. Also ich persönlich hätte keine Ahnung gehabt, was ich über 50 Minuten über Swift erzählen soll. Und der hat 50 Minuten gefüllt. Ich habe mir das ganze Ding am nächsten Tag nochmal angeschaut, weil ich natürlich auch interessiert war. Und ich finde es einfach fabelhaft, wie alle dann plötzlich an einem Strang ziehen und aus dieser doch wirklich verrückten Situation versuchen, das Beste zu machen.
Ja, Alex hat genug Erfahrung bei uns gesammelt, wie man über eine Stunde lang einen Indoor-FDP-Test moderiert. Davon hat er enorm profitiert letzten Sonntag.
Das glaube ich.
Ja, ja, und der Unterschied war, dass er jetzt noch mit Abstand noch mehr Sauerstoff hatte, weil den haben wir damals bei der Live-Moderation alle weggeatmet. Von daher ist er wahrscheinlich zur Höchstform aufgelaufen.
Ich weiß nicht, ob ihr Fotos von ihm gesehen habt. Er hat ja bei Instagram auch gepostet, wie er da kommentiert. Da sah er doch recht entspannt aus. Und teilweise habe ich mir auch gewünscht, in seine Position zu stecken, weil ich teilweise so blau war und echt nur noch Sternchen gesehen habe während des Rennens. Und dachte, oh, das Schwein. Unglaublich.
Ja, es war auch relativ lang, gerade weil die Liga-Formate ja sonst eher sprintdistanzlastig sind. Das waren jetzt über 40 Kilometer. Genau. Und vielleicht noch, um den Livestream einmal abzuschließen, was ich eine richtig coole Idee fand, war, dass ihr das geschafft habt, einmal, ich glaube, 4 Athleten waren es, mit Kameras auszustatten, dass man nicht nur den Bildschirm sieht, sondern auch die jeweiligen Fahrer von den unterschiedlichen Teams. Und dass ihr während der kompletten Zeit unten die Sponsoren der jeweiligen Liga-Teams eingeblendet habt, sodass die vielleicht auch noch was davon haben. Und das fand ich wirklich eine richtig coole Idee. Also ganz egal, wer die hatte und dass ihr das so geschafft habt in kürzester Zeit mit der Umsetzung, echt Chapeau. Also dass das wirklich so eine runde Sache ist und alle davon profitieren, fand ich schon sehr, sehr gut.
Tja, genau. Vielleicht Krisenmanagement. Hm.
Ja, vielleicht hake ich da nochmal kurz ein. Also diese Idee, die kam natürlich auch aus der Not heraus. Und tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, von wem diese Idee dann speziell kam. Aber es lag dann uns eigentlich auf der Hand. Also unsere Sponsoren, die unterstützen ja die Vereine. Und ohne Sponsoren wären wir sehr schwierig dastehen. Und um den Sponsoren auch irgendwie einen Mehrwert zu bieten, haben wir gesagt, klar, wir binden unsere Sponsoren ein. Und wir haben das dann kommuniziert. Wir haben ja 3 Plattformen, über die wir jetzt mittlerweile mit diesen ganzen Teams kommunizieren. Das ist einmal eine Facebook-Gruppe, die, ich weiß nicht, wie viele User die mittlerweile hat. Also jeden Tag klicke ich da nonstop irgendwelche User zum Beitreten. Dann haben wir Instagram, was wir jetzt neu aufgebaut haben, und eben eine WhatsApp-Gruppe. Also über 3 Kanäle kommunizieren wir auch alle Infos, die diese Series jetzt betreffen. Und wir haben den Teams gesagt, ey, wir möchten alle Sponsoren einbinden und würden dann sagen, das und das Team bedankt sich bei denen und Sponsoren und das würde den Stream durchlaufen. Und also ich habe dann irgendwann den Überblick verloren. Die Jungs haben sich dann darum gekümmert, das einzubinden. Aber so wie ich das gesehen habe, haben doch sehr, sehr viele Teams ihre Sponsoren dort auch zugeschickt und das war eine klasse Sache.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich so höre gerade, dann sind da ja wirklich relativ viele Leute dran beteiligt und ihr hattet, du hast es gerade schon gesagt, vor 2 Wochen erst die Idee. Wie viel Zeitaufwand hast du in der Zeit da reingesteckt, um das letztendlich in so kurzer Zeit so umsetzen zu können?
Ich sag mal so, ich hoffe, dass mein Arbeitgeber jetzt nicht zuhört. Ich bin ja im Homeoffice. Also als ich diese Idee hatte, kann ich dir ehrlich sagen, dachte ich, gut, ich schreibe jetzt ein bisschen was runter und dann melden wir uns bei irgendeinem Event an und ich mache bei Google Docs eine Tabelle und jeder trägt sich da ein bisschen ein. Pustekuchen. Also nach drei Tagen wusste ich, das muss größer werden. Also dann habe ich auch angefangen, mit diesem Instagram-Account dann doch professioneller das Ding aufzuziehen, dass es dann auch irgendwie doch nach was ausschaut. Der Sonntag nach dem Rennen habe ich, glaube ich, noch bis 21 Uhr zu Hause gesessen und alles gemacht. Und auch während der Woche, die erste Woche, die vergangene letzte Woche, da habe ich so viel dran gearbeitet, ich kann es nicht sagen. Hauke arbeitet auch sehr viel noch daran. Der hilft mir sehr viel, inwieweit der Zeitaufwand von den Jungs von Prizak war bezüglich des Livestreams. Das kann ich gar nicht in Zeit messen oder auch euch sagen. Aber ich denke, die haben auch einiges an Zeit da reingesteckt. Und daran sieht man aber eigentlich auch, und das war ja auch mein oder unser Gedanke dabei, die Gemeinschaft auch wieder zusammenzubringen. Also normalerweise treffen wir uns in einer Arena bei irgendeinem Wettkampf und fighten gegeneinander. Und danach kann man noch entspannt miteinander reden. Momentan ist es nicht möglich. Und ich finde es wichtig, in so einer Zeit dann doch die Triathlon-Gemeinschaft, und die sind ja eine eingeschworene Gemeinschaft, wir haben eine Leidenschaft, dann doch irgendwie zusammenzubringen. Und das war einfach der Hauptgedanke bei dieser ganzen Sache. Und daran merkt man, alle ziehen einfach wirklich an einem Strang. Und das ist einfach geil, das mitzuerleben.
Wirklich. Sehr schön.
Ja, also das sieht man ja auch daran, dass über 30 Ligateams aus ganz Deutschland da letztendlich jetzt dran teilnehmen. Das ist ja wirklich gerade für so kurze Zeit überragend. Um das vielleicht einmal nachvollziehbar zu machen, weil du gesagt hast, am Sonntagabend. Also es ist so, dass alle, die mitfahren wollen, sich bei einem offenen Swift-Rennen anmelden, ihr Teamkürzel in den Namen reinschreiben und du dann quasi in Feinstarbeit am Ende nach dem Rennen die Platzziffern von den Leuten zusammenrechnest. Ist das richtig?
Nicht ganz. Ich glaube, dann hätte ich noch bis Montagabend da gesessen, weil es immer Athleten auch gibt, obwohl du alles 10-mal gesagt hast, es schaffen, nicht alles umzusetzen und den Namen, also wir haben eine Namenskonvention uns ausgedacht, die so darin besteht, du hast ganz normal den Vornamen und wer sich in Swift auskennt, dann kannst du halt einen Nachnamen einfügen und in eckige Klammern haben wir dann jedem Team so ein Kürzel zugewiesen, das muss vor dem Nachnamen kommen, aber in das Nachnamenfeld, damit das auch direkt angezeigt wird. Und Leute haben das in den Vornamen geschrieben, hinter den Nachnamen, war der Nachname zu lang. Also die wildesten Aktionen, aber nein, wir haben das so gelöst, jeder Athlet ist verpflichtet, seine Platzierung aus der jeweiligen Kategorie, also Männer A, Frauen sind in der B-Kategorie gefahren, in diese Google-Tabelle einzutragen. Und die ist so gestaltet, dass tatsächlich auch nur die Zellen frei sind, wo Athleten was reinschreiben können. Alles andere ist gesperrt. Das heißt, niemand kann da irgendwelchen Unsinn machen in dieser Tabelle. Und was wir aber gemacht haben, ist zu dritt am Sonntagabend, nachdem wir haben gesagt, bis Sonntagabend 20 Uhr haben alle Athleten Zeit, ihre Ergebnisse einzutragen. Und dann sind wir tatsächlich zu dritt dahergegangen, also Hauke und Alex aus unserem Team, Alex Huber, auch danke an seine Person nochmal. Wir haben uns alle Teams aufgeteilt, alle 33 Teams aufgeteilt, haben uns unser Handy genommen und die App, Companion App, und sind tatsächlich alle Ergebnisse in der Tabelle durchgegangen.
Oh ja.
Um zu kontrollieren, ob die Athleten verstanden haben, was wir meinen. Und tatsächlich, ich bin der Meinung, bis auf zwei Ergebnisse hat alles gepasst. Und da war ich sehr, sehr positiv überrascht.
Ja. Also man hört, du und ihr seid mit Herzblut dabei und habt da echt geschafft, was auf die Beine zu stellen mit einer großen Community. Es gibt jetzt noch mehrere Termine in den nächsten Wochen und wahrscheinlich auch unterschiedliche Formate. Um das Ganze vielleicht einmal abzurunden, was ist jetzt für die Zukunft noch geplant?
Genau, also wir sind ja mit Swift so ein bisschen auch in Kommunikation, um eine eigene Rennserie zu kriegen, was momentan ja so ist, dass wir uns für bestehende Events anmelden. Weil wir einfach keine eigene Rennserie haben. Swift ist leider, was das angeht, doch recht stur. Und ja, es ist schwer, mit denen zu reden, was ich einfach schade finde, persönlich, weil ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, dass wir so, als wenn ich beim Counter-Strike spielen gegen jemanden spielen will und den Computer und den Spielehersteller anrufen müsste und sagen und ihn fragen müsste, hey, kann ich jetzt irgendwo gegen jemanden spielen? Mhm. Also so komme ich mir vor. Es ist ein E-Sports-Spiel, ein interaktives E-Sport-Spiel. Es ist zwar relativ neu, aber ich finde es unverständlich, warum ich als User, als zahlender User, nicht die Möglichkeit habe, eigene Rennen zu organisieren. Also für mich unverständlich.
Vielleicht ist das ein Feature, was jetzt aus der Not rauskommt, weil Swift natürlich vorher sich wahrscheinlich darüber gar keine Gedanken gemacht hat, weil das Bedürfnis auch einfach nicht da war. Und das jetzt in so kurzer Zeit zu machen, sorgt natürlich wahrscheinlich an vielen Stellen da auch für Überforderung. Aber vielleicht ist das ein Feature, was in Zukunft bestehen wird und was gerade vielleicht entwickelt wird. Wer weiß.
Genau, ich hoffe. Nee, aber für die Zukunft, wir haben ja noch 7 weitere Etappen. Wir haben übrigens ein Stars-Team, ich habe dir das schon mal gesagt, du bist immer noch herzlich eingeladen, dich auch mal zu quälen. Nee, und die 7 Etappen werden natürlich unterschiedlich sein. Die haben gesagt, wir wollen 2 flache Strecken haben. Die eine flache, die hatten wir jetzt am Sonntag. Wir möchten 2 Strecken haben, die mindestens eine Bergfahrt drin haben. Bedeutet für die Leichtgewichte eine optimale Strecke. Dann wollen wir eine haben, die sehr wellig, oder 2 Strecken, die sehr wellig sind, wo es wirklich darauf ankommt, immer höhere Wattwerte zu treten. Und eine, die sehr lang ist. Und da haben wir uns so connected darauf, dass es ungefähr 60 Kilometer sein werden.
Mhm.
Und damit versuchen wir, alles abzudecken, genau.
Ja, ich habe gesehen, beziehungsweise du hast es mir auch nochmal gesagt, bei dem Triathlon-Team aus Bremen war bei dem ersten Rennen sogar das Fernsehen.
Genau, das habe ich komplett vergessen. Also die Bremer, die sind ja auch Feuer und Flamme und die haben tatsächlich ihren regionalen Fernsehsender angesprochen. Ich kann, die heißen Bunten und Binnen.
Bunten und Binnen, ja, ja. Hm.
Ja, genau, das kannte ich vorher gar nicht. Und die sind tatsächlich zu einem Bremer nach Hause gekommen mit Kamerateam und haben die ganze Aktion gefilmt und abends im Fernsehen auch ausgestrahlt. Also diesen Bericht, der geht, glaube ich, 4,5 Minuten, der gibt es auch online. Den kann ich euch gerne zuschicken. Und ich habe vorhin noch einen Berliner telefoniert und der Berliner hat mir gesagt, der hat schon seine Tageszeitung auch angeschrieben und in der 20. Kalenderwoche kommt darüber auch noch irgendwie in der Berliner Zeitung auch noch ein Bericht drüber. Also es ist Wahnsinn, was da irgendwie auch an Interesse da ist.
Ja, umso schöner für uns alle, dass Triathlon vielleicht in solchen Medien auch nochmal präsent ist und da Leute vielleicht auch jetzt zum ersten Mal hören, dass es nicht nur bei herkömmlichen Veranstaltungen geht, sondern die Community auch untereinander sich irgendwie eine Lösung überlegt hat oder beziehungsweise ihr in dem Fall und was zur Verfügung stellt. Wir werden das nochmal verlinken, vielleicht auch nochmal, ich glaube, eine Übersichts-Website in der Form gibt es ja nicht, aber vielleicht verlinken wir auch nochmal die Facebook-Gruppe, wer sich das angucken will. Offizieller Name ist Swift Tri Series. Und genau. Genau, wer das vielleicht auch selbst noch nicht weiß und ein Ligateam hat, was daran teilnimmt und selbst mal fahren möchte, der findet da vielleicht auch die Übersicht aller teilnehmenden Teams und kann sich das mal detailliert anschauen. An der Stelle, David, vielen Dank fürs Gespräch, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
Und für dein Engagement im Namen von allen Triathleten, die damit jetzt auch eine Möglichkeit haben, so ein bisschen Wettkampfadrenalin über die nächsten Wochen aufrechtzuerhalten.
Ja, absolut großartig. Also und man merkt dir an, wie viel Spaß du daran hast und den Leuten da irgendwas zu geben, was denen viel bedeutet momentan. Vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Eine Sache vielleicht noch, bevor ich mich alle, die jetzt zuhören und davon noch nichts gehört haben, folgt gerne auf Instagram unserem Account. Vielleicht könnt ihr den auch verlinken, weil die Resonanz doch groß ist und wir planen vielleicht schon eine nächste Series und da bleibt ihr zumindest alle Stand, was das alles angeht.
Ja, das machen wir, dann kann jeder nochmal selbst gucken mit allen
Infos.
Und vielen Dank dir. Und
sehr gerne. Bleib gesund.
Ja, du auch.
Und wir sehen uns auf Watopia, Simon.
Ich befürchte, ich komme da nicht drum rum, wenigstens einmal teilzunehmen.
Auf gar keinen Fall.
Alles klar. Vielen Dank. Mach's gut.
Jo, wir sehen uns.
Mach's gut. Ciao.
Ciao. Ich erinnere mich gerade an Yvonne van Flerken, die mal irgendwo im Interview sagte, wo das Wetter so schlecht war bei irgendeinem Rennen. Triathlon ist eine Draußensportart, aber ich glaube, das ist Geschichte.
Ja, also, das
Triathlon ist weder eine Draußensportart noch eine Sommersportart, weil wenn die Jungs und Mädels jetzt so viel Spaß haben, im Sommer diese Rennen zu fahren, sobald es im Sommer wieder Rennen gibt, wird das Ganze weitergemacht, aber das geht halt den Winter über. Ne?
Dann gibt es eine Winterserie, ja.
Ja, ja. Also ich erinnere mich, ich war zweimal beim Indoor-Triathlon in Rostock, wo auch immer norddeutsche Ligateams am Start waren, aber die waren auch nicht nur tagsüber am Start, die hatten auch abends viel Spaß. Also das ist echt eine intensive Community in jeder Hinsicht.
Ja, auch vom Indoorman gibt es ja, glaube ich, jedes Jahr eine Übertragung per Video. Also da ist Rostock offensichtlich vorn dabei, wenn es darum geht. Wenn die jetzt auch den Livestream stellen, haben die wahrscheinlich beim Indoorman schon Erfahrungen gesammelt.
Ja, das haben die ganz gut gemacht, ja. Das wurde sowohl in der Halle live übertragen, als auch eben nach draußen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann anschauen. Der Indoorman ist ja, zieht sich ja lange hin, aber es wurden auch tatsächlich alle Rennen gezeigt und das letzte Rennen, die letzte Startgruppe ist halt die mit den Top-Startern und das ist schon ganz interessant dann da. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, damit haben wir viel Triathlon-E-Sports heute besprochen.
Genau.
Eine Hiobsbotschaft im Kontrast dazu sehe ich, haben wir noch, nämlich, dass jetzt offiziell auch die komplette World Triathlon Series 2020 abgesagt wurde.
Ja. Also auch das Grand Final in Edmonton. Das heißt, das steht zumindest schon fest, auch wenn dann Einzelrennen noch offen sind nach August oder Großveranstaltung von Ironman im September und darüber hinaus. Eine WM-Serie wird es dieses Jahr nicht geben. Das ist natürlich, war absehbar, aber ist halt jetzt auch offiziell.
Ja, das ist es ist, wie es ist, ja. Also die Saison ist mal komplett gestrichen. Andere Veranstalter zieren sich dann noch, auch Serienveranstalter. Es gibt ein neues Announcement. Wir wissen noch nicht ganz genau, können uns nur zusammenreimen. Am heutigen Abend soll es ein Announcement geben von der PTO Challenge und USAT. Abgebildet in der Vorankündigung war das Logo von der Challenge Daytona, also dem seit 2 Jahren, glaube ich, stattfindenden Mitteldistanzrennen auf dem Daytona International Speedway, der innerhalb dieses Riesenovals, wo sonst NASCAR-Rennen stattfinden, auch eine Ruderregatta-Strecke hat, wo man eben auch schwimmen kann. Und die wollen im Dezember was Großes machen. Einige Profis angekündigt. Morgen wissen wir da mehr. Also entweder schaut ihr, wenn ihr den Podcast jetzt gleich nach Veröffentlichung hört, heute Abend auf unsere Website, oder ihr wisst schon, worum was es geht. Also von daher brauchen wir da auch nicht so tief jetzt spekulieren, was da kommt. Aber es kommt was. Anfang Dezember soll es ein großes Profi-Event in den USA geben. Und da sind wir sehr gespannt drauf, ob das dann sowas wie die Wiederbelebung des Triathlon-Profisports ist. Zumindest auch in längeren Distanzen. Wir werden es sehen.
Ja, genau. Warten wir mal ab.
Ja. Ja. Ansonsten etwas praktischer. Wir haben es angekündigt letzte Woche schon. Diese Woche geht es los mit unserem Swim-Special auf trimark.de, powered by Sailfish. Die Temperaturen draußen steigen, auch wenn hier im Norden das Wetter jetzt mal eine kurze Frühsommerpause machen soll. Aber man sieht es auch in den sozialen Medien. Die Leute zieht es ins Freiwasser. Wir wollen natürlich, dass das Ganze irgendwo mit Bedacht und Sicherheit und allen möglichen stattfindet. Und mit unserem Partner Sailfish werden wir da ein großes Open Water Special präsentieren mit ganz vielen praktischen Tipps und Erfahrungen. Und ja, das soll diese Woche starten. Ansonsten seit letzter Woche im Handel ja unser Triathlon Special 1 2020. Vielen, vielen, vielen Dank für das Lob, was wir dafür bisher bekommen haben. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, das war nicht einfach, das zu produzieren, so ein dickes Brett aus den Homeoffices, aber mein Eindruck war, das ist uns echt ganz gut gelungen und das spiegelt auch das Feedback von draußen wieder. Also da freuen wir uns sehr, wenn euch das Ganze gefällt. Und da nochmal der Tipp, wer das jetzt noch nicht hat. Es gibt auf unserer Website oben in der Dachzeile einen Kioskfinder. Wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr gefragt in eurem Browser, ob der Browser euren Standort erkennen soll, oder ihr gebt eure Postleitzahl ein und da seht ihr die nächstgelegenen Verkaufsstellen unserer Triathlon-Zeitschrift. Da sind keine Bahnhöfe drin, aber die sind momentan ja eh ein bisschen intensiver betroffen, was Schließungen auch von Bahnhofskiosken betrifft und so. Aber alle anderen Grosso-Händler oder Einzelverkaufshändler sind da aufgelistet, flächendeckend. Irgendwie 2.500 bis 3.000 sind es in Deutschland, wo ihr das Special kaufen könnt. Und ja, wie gesagt, da gibt es dann den Wegweiser, wo die nächste Stelle da ist. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Abonnement, aber wissen auch, wir wären nicht da, das habe ich auch die Tage auf Facebook geschrieben, wir wären nicht da, wo wir jetzt wären, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht uns jeden Monat irgendwo im bunten Blätterwald am Kiosk behaupten müssten. Und von daher freuen wir uns, dass es in Deutschland ein so tolles Presse-Grosso- und Pressevertriebssystem gibt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr jetzt diese Pressehändler besucht und dort die eine oder andere Zeitschrift, im besten Fall auch unsere, kauft.
Ja, wer das überhaupt nicht will, kann natürlich auch trotzdem sich entweder liefern lassen oder digital lesen, aus welchen Gründen auch immer. Die Möglichkeit besteht natürlich weiterhin.
Genau, unsere Apps gibt es auf iOS- und Android-Geräten. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein kleines Problem mit Android, was behoben ist. Da gibt es die Zeitschrift digital zu kaufen und unser Abo, triathlonabo.de. Da findet ihr die Abo-Angebote. Unsere Abo-Verwaltung zieht gerade um. Da werdet ihr in Zukunft aus Stuttgart betreut. Wir haben den Dienstleister da gewechselt. Da laufen dann ein paar Dinge anders in Zukunft. Wir haben das ganz bewusst gemacht. Wir haben noch einige Ideen, die wir da dran anknüpfen werden. Aber dazu dann später mal mehr. Ja, damit wären wir eigentlich durch mit den Themen, die wir uns für heute aufgeschrieben haben.
Ja.
In einer anderen, aber nichtsdestotrotz auch spannenden Triathlon-Zeit. Heute mit einem kleinen Schwerpunkt auf E-Sport. Trainierst du jetzt noch, Simon, in den Feierabend rein?
Ja, ich werde heute heute noch locker Rad fahren. Ich habe ja gerade so ein paar trainingsintensive Geschichten auch fürs nächste Magazin, sowohl was Laufen als auch was das Radfahren betrifft. Da muss ich ein bisschen was testen. Nicht Produkte, sondern Testverfahren. Ja, doch, auch Produkte. Einmal Wattmessung beim Laufen oder einmal ein Testverfahren, was ich absolvieren muss. Also von daher, das kommt jetzt in den nächsten Tagen noch auf mich zu.
Ja, ich mache weiter Freizeitsport, warte auf neue Wettkampfplanungen und dann entscheide ich, wie ich sie angehen werde. Ja, ich war heute aber auch schon locker Radfahren. 6.30 Uhr saß ich draußen auf dem Bock. Es war noch nicht ganz sonnig, es war noch etwas bedeckt. Die Sonne kam dann raus. Man ist da ganz allein hier hinterm Deich und das tut manchmal ganz gut.
Ja, kann jetzt auch ganz schön sein. Die letzten Male, als ich jetzt auch draußen Radfahren war, immer so ein bisschen mit Sonnenuntergang. Das hat schon was. Ganz egal, welche Möglichkeiten gerade Indoor-Training hat, das kann man leider in der Form nicht simulieren.
Ja. Gut, Simon, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Allen da draußen, bleibt gesund, bleibt fit. Einen schönen 1. Mai, ein langes Wochenende, auch wenn das momentan beim einen oder anderen vielleicht nahtlos ineinander übergeht. Beruf, Freizeit, Kinderbetreuung, Homeschooling und so weiter. Haltet die Ohren steif und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder mit unserem ersten Podcast im Wonnemonat Mai und ja, vielen neuen spannenden Themen und wahrscheinlich einer neuen Faktenlage, was so Rennen-Announcements und so weiter betrifft. Da sind wir sehr gespannt drauf.
Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.